Ja, auch ich freue mich, euch im neuen Jahr wieder zu sehen, willkommen zu heißen. Schön seid ihr da. Und ich merke, unser Saal wird immer voller. Ich glaube, wir brauchen bald neue Stühle. Das ist wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Und wenn so ein neues Jahr beginnt, machen wir uns wieder neu auf eine Reise durch die nächsten 12 Monate. Wie Priska schon gesagt hat, wir sind gespannt. Was kommt eigentlich auf uns zu? Was für Ereignisse stehen bevor? Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Was werden wir im 2019 erleben? Wo werden wir am Ende des Jahres stehen? Manchmal würde man gerne Müsli spielen und schon irgendwie den letzten Tag haben, um zu sehen, was ist denn eigentlich in dem Jahr drin gewesen? Und so fragen wir und hoffen wir, dass wir und unsere Lieben gesund sind, gesund bleiben, von Schicksalsschlägen verschont bleiben. Für die Reise durchs Jahr überkommen wir ein Jahreslos, eine Jahreslosung an die Hand. Die Jahreslosung verdanken wir dem württembergischen Pfarrer und Liederdichter Otto Riedmüller. Es gibt noch ein paar andere Schwaben unter uns, wie nur mich. Die wissen vielleicht, wo der Otto Riedmüller aufgewachsen ist, in Bad Cannstatt, direkt bei Stuttgart, wo der Cannstatter Vase, das große Fest, immer wieder stattfindet. Da ist er aufgewachsen, er hat auch Lieder geschrieben, zum Beispiel eins ist recht bekannt, Herr, wir stehen Hand in Hand, das kommt vom Otto Riedmüller. Der Mann, der hat in seiner Zeit, wo er gelebt hat, ist er mit anderen zusammen total begeistert gewesen, das erste Mal von dem nationalsozialistischen Gedankengut, das aufgekommen ist. Er ist völlig begeistert gewesen, aber nur bis zu dem Moment, wo er erkannt hat, wessen Geisteskind das die Gedanken eigentlich sind. Und er hat eine Parole vom Nationalsozialismus, weil er ein Bibelwort entgegenstellen. Und so hat er die Tradition von der Jahreslosigen eigentlich ins Leben gerufen. Eine Losung kann man eigentlich auch anders sagen mit einem Wahlspruch oder Motto, wo man sich geben will für das nächste Jahr. Und 1930, als er das erste Mal das gemacht hat, ist das ein hochpolitischer Akt gewesen und die erste Jahreslosung ist aus Römer 1,16 gekommen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das war ein provokatives Motto in damaliger Zeit. Und die Tradition, die hat sich bis heute gehalten, auch für 2019, gibt es wieder so ein Motto, so eine Jahreslosung. Und die heisst da ja, suche Frieden und jage ihm nach. Aus Psalm 34, Vers 15. Eben die Vers, die stammen aus dem Psalm 34. Und ich will mit euch ein bisschen mehr in den Psalm hineinschauen, wie nur der Vers 15, wo unser Motto für das kommende Jahr soll sein. Und Hoffnung für alle überschrieb das ganze, der ganze Psalm 34, das Kapitel mit dem Titel Niemand muss verzweifeln. Niemand muss verzweifeln. Ihr seht, als Hintergrundbild habe ich, wer schon mal in Israel war, weiß das vielleicht, die Wüste Juda ausgelesen. Der David hat sich immer wieder dort versteckt, in dieser Wüste Juda. Zusammen mit seinen Leuten hat er sich dort verkrochen und jetzt steht bei dem Psalm 34 drüber, niemand muss verzweifeln. Ich will mal den ersten Vers aus dem Psalm vorlesen. Der ist eben von David. Er verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. Jetzt will ich euch erklären, was ist eigentlich der Hintergrund von dem Psalm 34? In welche Geschichte kommen wir da rein? Wir kennen vielleicht die ganze Geschichte vom König Saul, wie er völlig eifersüchtig war auf den David. Und er geht so weit, dass er den David sogar umbringen will. Er hat so eine Wut im Bauch. Der David ist ein Freund von Saul, seinem Sohn, Jonathan. Und der warnt ihn dann und sagt, David, jetzt wird's wirklich zu gefährlich. Jetzt musst du flüchten. Hau ab. Mein Vater ist wild entschlossen, dich zu töten. Und in dieser Not flüchtet David. Und ich glaube, die Not, die muss sowas von gross gewesen sein, weil er hat etwas gemacht, wo man muss sagen, mit normalem Menschenverstand, David, was machst du eigentlich? Er ist auf eine Schnapsidee gekommen, denn er flüchtet ausgerechnet zu den Philister. Zu den Finden. Vielleicht hat er sich dabei gedacht, ja, die Philister sind Finden vom Saul. Der Saul wird mich töten, ich bin praktisch auch so etwas wie ein Find für ihn. Vielleicht akzeptieren die mich ja. Aber dann hat er sich ganz gewaltig getäuscht. Die Philister, die erinnern sich, wer der David eigentlich ist. Dass der einer von ihren besten Männern, der Goliath, auf dem Gewissen hat. Und dann erinnern sie sich, wie das Volk Israel doch ganz laut immer gesungen hat, der Saul hat so viel getötet, aber der David 10'000. 10'000 Soldaten hat er umgebracht. 10'000 von den Philister. Und zu denen flüchtet der David jetzt. Und der David merkt dann vielleicht in dem Moment auch plötzlich, ui, eigentlich falsche Adresse. Ich bin am falschen Ort hingegangen. Und als der David das merkt, jetzt wird's gefährlich, die akzeptiert mich überhaupt nicht als Verbündete, da stellt er sich vor dem Abimelech wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie man aussieht, wenn man wahnsinnig ist. Ich habe mal ein halbes Jahr in einer alten Psychiatrie geschafft, da hat man so ein bisschen Ahnung, aber ich glaube, richtig wahnsinnig sein, das ist nochmal ein Stück mehr. Wir müssen uns vorstellen, der hat das ja alles gespielt. Als erwachsener Mann, wahrscheinlich ist ihm der Sabber so durch den Bart gelaufen, der hat an alle Türen und Wände getrommelt und hat sich wirklich wahnsinnig gestellt. Dass der Abimelech, der König von den Philister, gesagt hat, schafft mir den weg, der Wahnsinnige. Und so landet David jetzt in dieser Wüste Juda. Er flüchtet vor dem Abimelech. Und Gott sagt, da wo du bist, dass du musst fliehen. Bist du, weil es deine Idee war? Das sind menschliche Gedanken, die du dir gemacht hast. Du hast gedacht, das könnte doch funktionieren dort. Die könnten mich als Verbündeter annehmen. Aber Gott sagt zu ihm, ich habe etwas viel Besseres für dich parat. Und es ist ihm David sein Glück, dass seine menschlichen Ideen nicht funktionieren. Hast du dich vielleicht auch schon mal darüber geärgert, dass Gott seinen Segen nicht gegeben hat zu deinen glorreichen Ideen, die du dir ausgedacht hast? Hast du es vielleicht schon mal erlebt, dass du ihm den Vorwurf machst und sagst, jetzt habe ich schon so eine gute Idee und du, Gott, hilfst mir nicht? Vielleicht ist es so um David dort gegangen. Und wenn man anschaut, wie es weitergegangen ist, sehen wir, dass der David 10 Jahre lang vor dem Saul auf der Flucht ist. 10 Jahre lang in Unruhe lebt. Das ist nicht einfach nur ein Tagesausflug in die Wüste Juda gsi. Das ist schon mal in dieser Wüste gsi. Er ist 10 Jahre auf der Flucht gsi und hat dort gelebt. immer wieder in größter Angst. Und da lernt er, Gott zu vertrauen. In dieser Wüste lernt er ganz viel über sich und über Gott. Und all die Geschichten, die müsst ihr eigentlich mal wieder nachlesen im 1. Samuel-Buch. Empfehle euch das für das Jahr. Leset mal wieder die Geschichten vom Samuel. Und das, wir sehen, das Vertrauen, das hat immer wieder ein Auf und ein Ab. Später kommt er eben nochmal auf die Schnapsidee, er könnte es nochmal versuchen, zu den Philister zu gehen. Ein Auf und Ab im Vertrauen zu Gott. Mal vertraut er Gott, hat Sternstunden, wo er sagt, ich räche mich am Saul nicht. Ich überlasse Gott. Und er hat andere Momente, in denen er total verzweifelt ist. Spannend ist, dass der David nicht allein bleibt. Seine Familie, seine Verwandtschaft haben vermutlich auch Angst vor dem Saul, sind mitgeflüchtet in die Wüste Juda. Und Gott hat in dieser Wüste nicht nur eine Lösung für den David, sondern für alle vorgesehen. Vielleicht findest du die Wüste nicht wirklich spannend. Wenn wir so das Bild anschauen, müssen wir sagen, ja, so spannend ist jetzt eine Wüste nicht. Aber für den David wird es ein grosser Segen, weil er dort Gott erlebt. Und er wird für andere, die auch in dieser ausweglosen Lage sind, die verzweifelt sind, wird er ein Mann, der vorangeht und wo sie ihm sagen, mit dir zusammen werden wir Gott erleben. Das ist also der Hintergrund von dem Psalm 34. Niemand muss verzweifeln. In dem Psalm beschreibt David seine eigene Situation. Er beschreibt, was er macht. Und er beschreibt, wie Gott reagiert. Wir haben die drei Spalten. Davids Situation, das, was er macht und dann, wie Gott darauf reagiert. Wir haben von seiner Situation gelesen im Vers 1. Nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. Muss ich irgendetwas anderes machen? Nicht? Gut. Sorry vielmal. Das ist also nicht meine Stimme, das wäre Technik. Genau, nur, dass es könnt unterscheiden. Also meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen und kratzt. Gut, das ist seine Situation. Und dann, was machte David? Das lesen wir in Vers 5. Als ich den Herrn um Hilfe bat. Er sucht Hilfe bei Gott. Und wie reagiert Gott? Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Befreit von der Angst, das gibt's nur, wenn du Angst hast. Und das ist im David seine Situation. Er weiß nicht mehr weiter. Er hat Angst. Und er bittet Gott um Hilfe. Und ihm wird geholfen. Wir werden den nächsten Bibelvers anschauen, Vers 7. Was ist im David da seine Situation? Er sagt, ich war am Ende. Völlig ausweglos. Er weiß nicht mehr im Leben weiter. Völlig am Ende. Und was macht er? Auch im Vers 7. Da schrie ich zu dem Herrn. Und das ist etwas, was man in der Bibel immer wieder lesen. Wie Menschen zu Gott schreien. Aus tiefster Seele. Und was passiert? Gott los. Wie reagiert Gott? Da schrie ich zum Herrn und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Das sagte David. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Er sagt, aus aller Bedrängnis hast du mich befreit. Wisst ihr noch, wo er das sagt? Er sagt das in der Wüste Juda. Er ist immer noch auf der Flucht. Er ist eigentlich immer noch mitten drin und er sagt schon, und du hast mich aus all dem befreit. Aus aller Bedrängnis hast du mich frei gemacht. Und dann geht es weiter im Vers 9. Was sollen wir tun? Da heißt es, probiert es aus und erlebt selbst. Und schaut, Glaube passiert nicht am Sonntagmorgen da in unseren schönen Räumen auf dem warmen Stuhl. Glaube passiert draussen in deinem Alltag. Glaube zeigt sich in dieser Wüste, wo du herausgefordert bist, wo du lernst, um Hilfe zu bitten. In dem Psalm 34 geht es unter anderem um die Fragestellung, die Frage nach dem Glück. Was muss ich tun, damit ich glücklich bin? Wie muss ich leben, dass meine Tage glückliche Tage sind? Und das Spannende jetzt ist, der 34. Psalm, der bringt uns nicht eine To-Do-Liste, die sagt, das musst du abarbeiten, dann bist du glücklich. Oder eben so Aufforderungen, die mit erhobenem Zeigefinger kommen. Wenn du so würdest, dann. Drohend. Mach dies und das, handle so und so und am Ende wird das Glück auf dich warten. Der Psalm antwortet ganz anders. Der Psalm mit dem Blick darauf, was er braucht, damit der Mensch so leben kann, wie es Gottes Wille entspricht. Du willst leben, wie Gottes Wille entspricht, denn, heißt es im Psalm 34, Vers 14, 15, du willst leben, wie Gottes Wille entspricht, denn nimm deine Zunge gut in Acht, rede nichts Böses, sprich stets die Wahrheit, lass ab vom Bösen, tue Gutes. Und da kommt unser Teil. Suche Frieden und jage ihm nach. Die unaufgebbare Regel von Gott. Von dem wohlgefälligen Leben, das ist spannend. Genau die Vers da aus dem Psalm 34, die kommen im Neuen Testament nochmal. Wir müssen einmal die Heim bei euch überprüfen. Leset einmal den 1. Petrus 3, die Verse 10 bis 12. Da steht der Teil genau gleich im Neuen Testament. 1. Petrus 3, 10 bis 12. Da wird das zitiert. Und entsprechend auch wieder eine Zusammenfassung von dem christlichen Verhalten lesen wir im Kolosser 3, Vers 8 bis 17. Da heißt denn, doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Das wird vorangestellt. Und dann kommt unser Vers vom Jahreslos. Suche Frieden und jage ihm nach. Jetzt erstmal bei dem Wort Frieden stehen bleiben. Wir haben jetzt gesehen, es ist im Alten und im Neuen Testament genau der gleiche Vers enthalten. Bei dem Frieden sind wir uns schnell wahrscheinlich einig. Frieden finden wir alle gut. Aber was sind wir bereit, was bist du bereit dafür zu geben? Und vor allem dann die Frage, was meinen wir überhaupt, wenn wir vom Frieden sprechen? Im hebräischen Psalm, da steht genau an dieser Stelle auch das Wort Shalom. Der hebräische Ausdruck, der hat eine viel größere Bedeutung als unser deutsches Wort Frieden. Wir können das, was Shalom bedeutet, gar nicht in ein Wort reinpacken, in das Wort Frieden. Bei uns bedeutet Frieden, oder so verstehen es viele, überwiegend die Abwesenheit von Streit, die Abwesenheit von Krieg. So wird Frieden verstanden. Der hebräische Ausdruck, der meint so etwas wie Wohlergehen. Und dazu gehört natürlich das gute Miteinander mit allen anderen, aber auch das Wohlbefinden an Leib und Seele. Und jetzt habe ich im Internet geschaut, unter Wikipedia, wer sich da auskennt, da hat ein jüdischer Gelehrter Folgendes zu dem Begriff Shalom aufgeschrieben. Der hebräische Begriff Shalom bedeutet zunächst Unversehrtheit, Heil. Ich will es ein bisschen anders formulieren. Shalom ist, wenn das Krumme, Kaputte, Verwirkte wieder darf gerad werden, wieder darf ganz werden, wieder darf brauchbar werden. Da ist etwas nicht so, wie es sein soll, und das wird wieder vollständig wiederhergestellt. Shalom ist für alle Leute, die sagen, ich bin in meinem, also entschuldigt mir jetzt den Ausdruck, ich muss es einfach jetzt rauslassen, ihr dürft es sofort wieder vergessen, aber manchmal denken wir es nur und sagen es nicht. In meinem Leben erlebe ich nur Scheiße. So fühlt man sich manchmal. Genau für die Leute ist das Shalom, der Friede. Wenn du vielleicht denkst, ich habe es völlig versaut in meinem Leben, so hat David sich auch gefühlt. In dieser Wüste. Es ist alles zu Ende, alles vorbei, alles versaut. Shalom heisst heil werden. Jetzt lesen wir weiter, bitte mal. Der schrieb dann, es ist damit nicht nur Befreiung von jedem Unheil und Unglück gemeint, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Frieden und Ruhe. Shalom ist der Friede, wo in den Beziehungen wiederhergestellt wird. Das ist nicht einfach nur ein Waffenstillstand, sondern echter Friede gemeint. Und dann schrieb er weiter, der Friede, der allein versöhnt und stärkt, der uns beruhigt und unser Gesichtsbild aufhält, uns von Unrast und von der Knechtung durch unbefriedete Gelüste freimacht. Habt das gelesen? Der Shalom, wenn der in dein Leben hineinkommt, wenn du den Shalom lebst, dann befreit der von Gelüsten, wo dich versklavet. Schaut, wir haben so ein gutes Jahr vor uns, wo so viel möglich ist. Im März werden wir Seminar haben, Leben in Freiheit, da bei uns im Kreuzpunkt. Da können Menschen das erleben, dass vielleicht Verknotztes, wo schon immer da ist, man vielleicht gar nicht weiß, woher kommt das. Wo man darf wieder frei werden, wo es darf loswerden, wo Heil darf reinkommen. Und das ist nichts anderes als das, was Jesus in uns geschenkt hat. Kaputtes wird wieder heil. Letztendlich ist das Evangelium. So direkt kommt Gott in dem Jahreslos gar nicht vor. Aber wir Christen wissen, der Shalom, der kommt letztlich von ihm. Und Jesus Christus befreit dazu, dass aus dem Frieden mit Gott raus das Leben und bereit und fähig sein, den Frieden zu leben. Suche Frieden und jage ihm nach. Dem Psalmbeter, dem David, dem ist es nicht um weltpolitische Zusammenhänge und Friedensinitiativen gegangen. Ihm geht es um den Mensch, der sich fragt, was muss ich eigentlich tun, damit ich glücklich sein kann? Wie muss ich leben, dass meine Tage glücklich sind? Und die Antwort bringt David, jag am Frieden nach. Es ist die Kombination zwischen Frieden und Jagen. Ich weiß nicht, wie bei euch das ankommt. Mir ist bei dem Jagen gleich mal in den Sinn gekommen, wie in Deutschland in der Politik, glaube im 2017 ist das gewesen, ein großer AfD-Mann Gauland hat gesagt bei seiner Antrittsrede, wir werden sie jagen. Und gemeint hat er Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da werden die Leute einem Menschen hinein jagen, sie nicht in Ruhe lassen. Die Kombination Friede und Jagen, da kommt fast uns etwas Gewalttätiges in den Sinn. Ich sehe dann im inneren Auge die, die am Davorrennen sind, weil sie gejagt werden. Wäre es nicht besser, an dieser Stelle jetzt zu sagen, nach dem Frieden bestrebt sein? Aber das tönt dann so moralisch, wie wenn man eine bessere, höhere Stufe erreichen könnte, vom reifen, besseren Mensch zu erklimmen. Jagen, der schwingt bei mir ganz fest Leidenschaft mit. Da ist eine Leidenschaft da, ich will das erreichen. Und wir sehen das auch beim Paulus, wenn er schreibt, ich jage dem Ziel nachher. Ich will nicht aufgeben. Ich will dranbleiben. Und das bedeutet, dass Jagen hinter etwas her sein, erstreben, danach trachten, dranbleiben, nicht aufgeben. Das steckt bei dem Jagen dahinter. Suche Frieden und jage ihm nach. Das heisst, such den Frieden, bemühe dich darum und gib nicht auf. Bleib nicht auf halbem Weg stecken, wenn du es noch nicht erreicht hast. Das ist Engagement gefordert. Ausdauer, langer Atem, all das braucht der Frieden. Frieden ist nichts, was sich von selber einfach ergibt. Wir sehen da den Mann, der am Suchen ist nach dem Frieden. Und zwischen all dem, was er so erlebt, sind die Buchstaben zwischen denen. Bei so Rätsel, man darf nicht aufgeben, bis man am und mit denen stecken bleibt. Wir sollen den Frieden suchen und ihm nachjagen, nicht aufgeben. Für den Frieden müssen wir aktiv einstehen, uns bemühen. Vielleicht ist da der nicht bearbeitete Konflikt zwischen einem Arbeitskollegen und dir. Man geht sich aus dem Weg, meidet den Kontakt. Oder da ist der immer wieder neu entstehende Streit zwischen Eheleuten, wo sich manchmal an Kleinigkeiten entzündet. Ein Wort führt zum anderen und letztendlich führt es zur Entfremdung. Und das ist der Frieden. Wir sollen dem nachher jagen, nicht aufgeben, bis wir ihn haben. Der Unfrieden, der bei Erbschaftsangelegenheiten Familie kann auseinanderbringen kann. Bei all diesen Situationen sind wir gefragt. Find dich nicht mit dem Unfrieden ab. Sei energisch und kreativ. Jag dem nachher. Energisch, kreativ sein bei der Suche nach Lösungen. Bleib dran. Und vergiss nicht, bei all dem, was wir vorher gelesen haben in diesen Vers. Mit der Sprache fängt es an. Denn Worte haben an Macht. Sie können aufrichten, aber können auch hinrichten. Sie können versöhnen, aber sie können auch töten. Und darum sagt David, nimm deine Zunge gut in Acht. Setz dein ganzes Herz für Gerechtigkeit und Frieden auch in deine Beziehungen ein. Auch bei uns in der Kirche ein. Dein ganze Herz dafür einsetzen und deine ganze Gebet, dein Schreien um Hilfe. Wenn du das tust, wirst du die wunderbare Erfahrung machen, dass sich für Frieden einsetzen glücklich macht. Zum einen, weil es tiefst etwas Sinnvolles und Erfüllendes ist. Und zum anderen, weil es genau das ist, was Gott sich von uns wünscht. Auch in dem kommenden Jahr. Das neue Jahr hat angefangen. Wir machen uns auf eine Reise durch 12 Monate, wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Wir kennen die Situation heute noch nicht, wo vielleicht das Bemühen um Frieden gefragt ist, wo du herausgefordert bist in diesem Jahr. Aber wir können darum beten, dass Gott, wenn es darauf ankommt, uns die Kraft gibt, den Mut gibt und das rechte Wort zur richtigen Zeit, um Frieden reinzubringen und Frieden weiterzugeben. Wir schließen mit einem Vers aus dem Römer, Kapitel 14, Vers 19, der zeigt der Paulus: Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Wir wollen alles einsetzen dafür, dass wir den Shalom unter uns haben dürfen. Dass Jesus in Situationen hineinkommt und wieder heil macht, was kaputt ist, was verwirrt ist. Und ich bin froh, dürfen wir jetzt auch Anfang vom Jahr dann gerade wieder Abendmahl miteinander feiern. Weil Jesus ist genau für das gekommen, wo eben wo Unheil gebracht hat, wo Unfrieden gebracht hat. Bei ihm ist vollkommen Frieden da. Und wenn wir das Abendmahl jetzt dürfen nehmen, dann dürfen wir uns an das erinnern, was Jesus in die Welt hineingebracht hat, was er uns gibt. Und ich würde gerne die Verse aus Matthäus 26 uns vorlesen. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Wir dürfen Vergebung von unseren Sünden haben und dürfen uns daran erinnern, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Und wenn du auch sagst, ich brauche Jesus, dann bist du herzlich eingeladen jetzt zum Abendmahl. Ich darf mal Technikleute und alle Helfer mal führen bitten. Wir werden es heute so haben, dass wir dürfen dann sitzen bleiben. Es wird durch Dreier gehen, das Abendmahl. Und ich würde jetzt gern, kommen die Techniker, kommen führen. Ich würde jetzt gern Jesus Danke sagen für das, was er gemacht hat. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist. Wir kommen gerade von Weihnachten, wo wir das gefeiert haben, dass du als Kind dich klein gemacht hast, in die Welt hineingekommen bist, wie du gesehen hast, wie der Unfriede da ist, wie so viel Zerbrochenes da ist. Und ich danke dir, dass du hineinkommst, auch in unserer Situation. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für all das gestorben bist, was nicht gut ist, was trennt vom Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast, dein Lieb gegeben hast für mich. Und ich danke dir, dass wir jetzt das Brot, den Traubensaft dürfen trinken, in der Gewissheit, das darf auch mir gelten. Du kommst rein und willst Heil bringen. Du bist unser Heiland.